Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sommer-Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge bin ich wieder nicht allein, sondern Mia ist mit dabei. Hi! Und wir sprechen heute über das Thema Lifestyle-Inflation und Status. Ich habe mir gedacht, das ist eine gute Sommer-Podcast-Folge, die man sich einfach so ein bisschen nebenher anhören kann und über sich, sein Verhalten nachdenken kann. Denn es geht darum, warum mehr Geld nicht unbedingt bedeutet, dass man auch direkt mehr Geld sparen kann. Weil viele ja immer sagen, ach, hätte ich nur mehr Geld, würde ich nur mehr verdienen, dann würde ich dies, das und jenes machen. Es gibt aber die sogenannte Lifestyle-Inflation und auch so das Thema Status, wo viele jedoch begrenzt sind und es gar nicht schaffen, mehr Geld zu sparen. Und damit es ein bisschen interaktiver ist, habe ich gedacht, wir machen es irgendwie mit so einem Fragemodus. Aber es soll natürlich ein Austausch werden. Ja. genau, und wir freuen uns auch über eure Eindrücke. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt in die Podcast-Folge durch.
Fangen wir von vorne an. Und zwar, was genau ist denn Lifestyle Inflation eigentlich?
Der Name sagt es schon ganz gut. Lifestyle Inflation, vielleicht wenn man beide Worte getrennt sich anschaut. Lifestyle ist ja Lebensstil und Lebensstil gehört dazu, was gebe ich aus, wie lebe ich, in welche Hotels gehe ich, was für ein Auto fahre ich, wo gehe ich einkaufen, wie oft gehe ich in Restaurants, in welche Restaurants gehe ich, wie sieht mein Gym aus, also der ganze Lebensstil. Und Inflation kennt ihr ja alle. Inflation ist, wenn quasi die Preise jedes Jahr steigen und dadurch der Wert unserer Geldes abnimmt, weil eben die Preise immer weiter steigen. Wir haben so eine natürliche Inflation von 2%. Und wenn wir jetzt die zwei Sachen zusammennehmen, dann entsteht dieses Wort Lifestyle-Inflation. Was bedeutet das? Das soll sagen, dass wenn man mehr Gehalt hat, also das Gehalt da ist, man einfach seinen Lifestyle anpasst nach oben, ein besseres Auto, irgendwas anderes nimmt, also die Kosten dann wieder hochsteigen, so eine wie bei der Inflation quasi bei im Supermarkt oder so und dadurch dann wieder weniger Geld übrig bleibt. Also das ist quasi so die Definition und ich glaube, jeder kennt's, oder?
Ja, ich glaube schon.
Ja, also wenn ich mich noch erinnere, ich lebe natürlich nicht mehr so wie eine Studentin und Ja, das stimmt. Man hat viel ganz andere Ausgaben, hat sich irgendwie angepasst. Ist schon eine Art von Lifestyle-Inflation. Und Wohnen ist halt Thema Nummer eins, glaube ich so, was man upgradet. Dann für viele andere halt auch was anderes, wenn man es gewohnt ist. Ja, darüber sprechen wir ja gleich.
Ich glaube, da wartet jeder auf den großen Check als Studentin.
Ja, also auf den großen Check, was meinst du?
Das ist der Einstiegsgehalt.
Ja, ich kann es verstehen. Ja. Also bis zu einem gewissen Grad ist das ja nichts Schlimmes.
Genau. Aber würdest du sagen, das ist rein finanziell oder steckt da mehr dahinter?
Ja, es ist irgendwie ein bisschen schwierig zu sagen. Ich würde sagen, also vielleicht nochmal, um zu der anderen Frage zu kommen. Das Tückische ist ja so ein bisschen an dieser Lifestyle-Inflation, dass ich halt nie es schaffe, mehr Geld zu sparen, weil ich immer, wenn ich mehr Gehalt habe, direkt irgendwas anpasse, irgendein Upgrade mache, egal ob das Auto, der Urlaub oder sonstiges. Und ist es nur finanziell oder Psychologie? Ich würde sagen beides. Also klar, manche Sachen wünscht man sich auch jetzt schon, du vielleicht ja auch, du hättest vielleicht auch gerne eine andere Wohnung und so, aber der Geldbeutel gibt es halt nicht her, das heißt, man arrangiert sich erstmal. Und dann ist es ja klar, finanziell gesehen, wenn du mehr verdienst, dass du dafür auch dein Geld ausgeben möchtest.
Ja.
Irgendwann kann das schon auch in die Psychologie kippen. Also wenn man sich so Studien anschaut, sagen viele auch, dass es zum Großteil Psychologie ist. Und es gibt so dieses hedonistische Treadmill, heißt es, oder auf Englisch richtig Hedonic Treadmills, dass man sich halt extrem schnell gewöhnt an das, was man dann hat. Wenn du jetzt zum Beispiel die neue Wohnung hast, dann gewöhnst du dich nach 3-4 Monaten dran und denkst so, oh, noch ein Pool vorne dran oder noch irgendwie eine Terrasse oder so.
Ja.
Und durch diese Gewohnheit halt entsteht, dass du dann weißt, okay, wenn ich dann mehr Geld habe, dann ist das so das Erste, was ich mache. Also auch natürlich viel Psychologie dahinter, weil es zur Normalität wird, was man hat. Also man schätzt es nicht mehr so wert, weil man nicht mehr in diesem Modus ist. Aber wenn man zurückblickt oder diesen Blick immer wagen würde, das mache ich oft, ich versetze mich immer zurück so in meine Studienzeiten mit der WG, wo es mich manchmal so genervt hat und so, dass die Küche dreckig war, dann bin ich immer so, ah, eigentlich ist alles gut. Ja. Alles ist gut, weil manchmal verliert man sich ja auch in dieses Gefühl. Also ich weiß nicht, wie es für dich ist, halt immer wieder, wenn du es siehst und...
Ja, verstehst, ich kann es nachvollziehen, ja.
Also ja, ich würde sagen 80% Psychologie und 20% Mathematik.
Es gibt ja auch so drei psychologische Fallen so in etwa. Zum Beispiel kenne ich die Belohnungslogik, dass man sagt, okay, jetzt hatte ich eine Prüfung oder jetzt habe ich das irgendwie, jetzt habe ich 8 Stunden produktiv gearbeitet oder so und dann belohnt man sich.
Ja.
Das wäre doch auch so eine Lifestyle,
ja, auf dass jeden man da Fall.
Voll reinfällt.
Toll. Also das ist eine Falle davon, dass du halt sagst, okay, jetzt gönne ich mir was und so. Diese Gönnkultur halt, die ja auch sehr stark zunimmt über Social Media und Co., dass man es damit rechtfertigt, so gönn dir alles gut mäßig.
Dann auch so große Einkäufe, teilweise so ein Spaßgetränk, was sehr typisch ist.
Ja.
Macht halt gleich wieder 2 Euro und das halt jeden Tag, das summiert sich ja voll.
Voll,
ja.
Also voll. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Dann sozialer Vergleich, also das sehen wir ja extrem. Früher war es halt irgendwie nur der Nachbar, mit dem man sich vergleichen konnte und die Leute in seinem Umfeld. Und jetzt hat man halt ein Social Media voll mit Menschen aus der ganzen Welt, aus überall her, wo man halt so sich mit jedem und allem vergleichen kann und dann eigentlich ja per se es immer jemanden gibt, der... was Besseres hat als du, die bessere Handtasche, die bessere Sonnenbrille, das bessere Auto, das bessere alles, Lebensstil so mäßig. Das heißt, man kommt in einen Endlosvergleich, in so eine Endlosspirale auf jeden Fall. Und Punkt Nummer 3 ist eigentlich auch so ein bisschen Identität. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also was man so sieht in der Praxis ist, dass wenn man sagt, oh jetzt, wo ich in der höheren Gehaltsklasse bin, dann will ich das auch zeigen, dass ich besser verdiene, dass ich dieses Upgrade bekommen habe, dieses, weiß ich nicht, im Job jetzt irgendwie einen anderen Titel habe oder so. Und dann will ich auf jeden Fall statt einem VW den Porsche fahren. So, weil das halt auch so ein Statussymbol ist. Also für die Identität sozusagen, die man schaffen will. Ich glaube, das ist gar nicht immer so verkehrt, sowas zu machen, weil es einem ja auch ein bestimmtes Gefühl gibt. Aber es führt halt dazu, dass man vielleicht nicht so viel Geld zur Seite legen kann, wie man es eigentlich sollte oder geplant hat. Ja. Also darauf so ein bisschen achten, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht in so eine Lifestyle-Inflation rutschen, nicht die ganze Zeit, eigentlich ist es ein Hamsterrad, was man sich baut, mit jedem Upgrade beim Gehalt dann wieder selber aufrüsten, dann achtet da so ein bisschen auf diese 3 Sachen, dass man halt Belohnung vielleicht auch mit was anderes verknüpft. Das ist ja nicht schlimm, sich zu belohnen. Oder beim sozialen Vergleich auch so ein bisschen das einschränkt und nicht sich mit XYZ auf Social Media vergleicht oder so. Genau.
Würdest du sagen, das trifft eigentlich Frauen anders als Männer?
Das ist eine interessante Frage. Also eine sehr interessante Frage. Wir haben ja ein Gender Pay Gap. Bei 18% liegt das in Deutschland. Selbst wenn ich gleich viel verdiene, 6%. Und wir haben so das Thema Pink Tax. Also wir geben viel mehr Geld aus für Pflegeprodukte, für Kleidung etc. Und auch generell geben Frauen mehr Geld aus für ihr Erscheinungsbild.
Ja.
Heißt, ich finde schon, dass Frauen deutlich stärker davon betroffen sind, weil der Druck höher ist, der auf einen lastet psychologisch, weil dieses Thema gut aussehen bei Frauen immer noch schwerer wiegt als bei Männern.
Ja.
Und gleichzeitig halt diese Pink Tax da ist und Frauen ja tendenziell weniger verdienen.
Ja.
Das heißt, wenn die dann mehr verdienen, rutschen die vielleicht eher in sowas, weil sie da noch ein Upgrade machen wollen, müssen, das sehen von überall. Und bei Männern, dadurch, dass die mehr verdienen, hat das da dann wieder etwas weniger Impact, sage ich mal, zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, ich glaube schon.
Vor allem, was man hinzufügen könnte, ist, dass Frauen einfach auch viel öfters die Care-Arbeit machen und es halt unsichtbare Zeit ist und darauf natürlich auch Geld verloren geht.
Ja.
Und die Männer sich einfach networken, sich weiterbilden, so ihre Karriere sich aufbauen. Und das macht natürlich auch was aus, weil wir dann am Ende auch weniger Geld haben. Mhm. Also das heißt, die Lifestyle-Inflation prägt sich ja dann schneller auch, also mehr darauf aus.
Ja, voll.
Ja.
Also auf jeden Fall. Es sind immer noch eher Frauen, die die Care-Arbeit machen. Ob jetzt alle Männer networken in der Zeit, wissen wir auch nicht.
Ja, das
oder ein Bierchen trinken gehen oder so. Aber ja, das ist natürlich eine Tatsache, dass sie auf jeden Fall die Zeit nicht bezahlt bekommen und in der Zeit nichts anderes machen könnten und sich das nochmal doppelt auswirkt. Voll guter Punkt.
Und wie viel Anteil hat Instagram jetzt bei der ganzen Sache? Ehrliche Meinung.
Ehrlich, was sagst du denn?
Ich sage es sehr groß, auch wie du es schon vorhin angesprochen hast, man vergleicht sich einfach mit so vielen, auch teilweise, manche kommen ja von so einem extrem reichen Hintergrund und das erkennst du ja jetzt nicht auf dem Bildschirm und das realisiert man gar nicht und dann vergleicht man sich einfach mit jemandem, mit dem man sich eigentlich gar nicht vergleichen könnte.
Ich glaube, Vergleich ist nie gut und nie gesund.
Ja.
Und ich glaube aber, dass es halt eine ganz extreme Form angenommen hat seit Social Media. Also ich glaube, vorher, wie gesagt, hat man halt den Nachbar gehabt oder die Menschen in seinem Umfeld, in der Schule oder sonstiges mal. Freunde. Und jetzt ist es halt wirklich krass, wie du sagst. Du kennst die Hintergründe von manchen Menschen gar nicht. Und du kennst bei Social Media auch nicht, wie das finanziert worden ist. Ja. Du hast jetzt was Positives genannt, dass jemand von Haus aus viel Geld hat. Aber es kann auch sein, dass dieser Mensch einfach komplett verschuldet ist. Das sieht man ja auch nicht im Hintergrund. Und man einem Lifestyle nachstrebt, den der andere auch überhaupt nicht bezahlen kann. Weil ich kann mir ja Ratenkredite aufnehmen, ich kann Klarna machen und Co. Deshalb, sowas sollte man natürlich extrem hinterfragen. Mhm. Ich bin auch mittlerweile so, also dadurch, dass wir ja auch viel auf Social Media machen, klar Finanzcontent, aber ich bin jetzt auch schon seit Ende 2018 aktiv auf Social Media, also richtig lange schon bald. 8 Jahre, schon krass. Und da muss ich schon sagen, das hat sich auch extrem verändert. Natürlich diese Flut an Content, die man mittlerweile hat und konsumiert, das ist halt so krass auch im Vergleich nochmal zu 2018 oder 2019, was du alles ausgespielt bekommst, wie viele Snippets aus dem Leben von irgendjemand anderen, aus 20 Leben auf einmal, wenn du 2 Minuten online bist. Ja. Das ist ja auch für das Gehirn gar nicht, es kann das ja gar nicht verarbeiten. Wie soll es das verarbeiten, außer dass hängen bleibt, ich bin nicht gut genug.
Ja,
oder ich habe nicht genug oder ich muss irgendwie mehr Sachen kaufen, dies, das und jenes noch haben. Also finde ich schon schwierig. Ich finde auch, um da auch meine persönliche Meinung abzugeben, zum Beispiel bei der BU wird ja immer nach psychischen Vorerkrankungen und so gefragt. Ich finde aber, dass man vielleicht auch manchmal einfach fragen könnte, wie hoch ist die Bildschirmzeit?
Oh ja.
Weil ich glaube, Vermutung von mir, ich weiß nicht, ob es Studien dazu gibt, je höher die Bildschirmzeit ist, desto mehr rutscht man auch in psychisch negative Muster, dass man krank werden kann, auch durch diesen Vergleich depressiv werden kann, weil man das alles gar nicht so erreichen kann, diese ganze zum Teil Fake-Welt. Deshalb mega krasse Rolle spielt Instagram und Co. Mhm. Auf jeden Fall mega toxische Rolle.
Ja,
also ich kann echt nichts so krass Positives dazu sagen. Natürlich finde ich Social Media positiv, wenn man sich auseinandersetzt damit und was Neues lernt, vielleicht Input bekommt, Inspiration. Aber das ist ja komplett gekippt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Wenig, also mehr Ästhetik jetzt mittlerweile. Mhm. Einfach nur diesen ästhetischen Lifestyle wiedergeben.
Mhm. Aber triggert dich das auch, zu sagen, ja, ich hätte schon gerne auch so eine Ästhetik und muss dann irgendwie dies und das und jenes noch kaufen dafür.
Jein. Also kaufen weniger. Ich finde eher so diese ganzen Handlungsweisen, also dass sie jeden Tag aufstehen um 5 Uhr morgens und dass sie zum Sport gehen. Ich finde, das triggert mich eher, dass ich sage, Mann, also wieso kann ich das nicht?
Ja.
Aber jetzt kaufen, muss ich sagen, weniger. Mhm. Also wirklich nicht so viel.
Okay.
Also zum Glück.
Dann hast du noch ein gesundes Sehr
Glück.
Gut. Sehr gut. Ja, also das sind auf jeden Fall Themen. Aber um da mal was noch dazu zu sagen, du hast ja gesagt, Sport, 5 Uhr aufstehen oder so, das ist natürlich auch ein Lebensstil, den man sich leisten können muss.
Ja, weil stimmt.
Wohin gehst du dann zum Sport um 5 Uhr? Meistens sind es die überteuerten Pilates-Classes. Ja. Statt einfach rausgehen und joggen zu gehen oder so. Das sieht man dann weniger, sondern die hübschen Pilates-Mäuschen in den hübschen Sets.
Ich würde sagen, die hübschen Sets, die dann auch wieder so $200 oder
genau,
so
das meine
Euro kosten.
Und dann 40 Euro die Class. Das ist ja schon auch nicht wenig, wenn man so drüber nachdenkt. Also,
auf dem Rückweg gibt es ja den Eiskoffee. Der dann 8 Euro kostet.
Also siehst du, ein bisschen beeinflusst es eigentlich. dass man Sachen kauft.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das nimmt man auch gar nicht so wahr. Wirklich.
Ja. Was würdest du denn machen, um so runterzufahren? Oder machst du irgendwas dagegen? Wie sieht deine Hygiene da aus, sagen wir mal? Hast du irgendwie so Routinen oder so?
Also in Phasen, wo ich jetzt nicht so viel anderes Zeug in Ferien oder so, da schaue ich da gar nicht drauf. Aber weil ich auch selber aktiv viel draußen bin, das heißt, ich merke das gar nicht, dass ich so wenig auf Social Media bin.
Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel vor allem Klausurenphase, dann wird es meistens einfach gelöscht, weil dann sucht man nach solchen Ablenkungen.
Ja.
Und ich finde, man ist eh schon voll gestresst, man ist eh schon gedrained und dann sowas noch den ganzen Tag zu sehen.
Ja.
Ich finde, man bekommt auch so einen Brainfog einfach irgendwann.
Ja.
Und also ich mache dann immer so Detox-Phasen, dass ich sage, ich mache gar kein Social, also ich öffne das gar nicht mehr. Ja. Nur halt jetzt so 10 Minuten oder so.
Okay, und, voll gut.
Ja. Das ist so, also was mir auf jeden Fall hilft.
Ja. Das habe ich leider noch nie gemacht, die Detox. Würde ich auch gerne mal ausprobieren, dass man gar nicht online ist. Ja. Ich glaube, was alle machen können, die jetzt hier gerade zuhören, wenn sie merken, dass es innerlich auslöst, dass man sich die ganze Zeit vergleicht und das nicht mehr eine Inspiration ist, sondern wirklich hart so, oh, ich will das, ich hätte gern das, der andere hat das und dies und das, dann würde ich einfach mal versuchen, auch Leuten zu entfolgen.
Mhm.
Die Zeiten zu begrenzen, so wie du das gesagt hast, dir einen Timer einzustellen und auch Leute auch mal stumm zu schalten. Also man muss ja nicht jemanden entfolgen unbedingt, aber auch stumm schalten hilft einfach manchmal, dass man das nicht die ganze Zeit sieht und dem ausgeliefert ist und etwas bewusster an die Sache ranzugehen. Also wenn man es innerlich schon merkt, vielleicht direkt in dem Moment mal das Handy zur Seite legen und nicht in dieses Loch dann mit reinziehen lassen, sag ich mal.
Wie würdest du sagen, wie merke ich, dass ich von sowas betroffen bin?
Also ja, nicht von das Lifestyle-Inflation meinst du?
Lifestyle-Inflation meine ich eher.
Ich hinterfrage mich da selber auch sehr, sehr viel.
Ja.
Und ich muss sagen, mein Mann zum Beispiel, der hat Züge, dass er oft, wenn er irgendwie Gehaltsanpassungen hat oder so, ein nächstes Upgrade will. Also zum Beispiel so beim Thema Auto und Wohnen ist es bei ihm oft so, wo er dann immer so ein bisschen in die Richtung kippt und so und man ihm das spiegeln muss. Aber ich habe mal so 5 Signale zusammengepackt, die ihr für euch mal evaluieren könnt. Seid ihr davon betroffen? Macht ihr das immer wieder, wenn quasi das Gehalt steigt, dass ihr immer in so einer Lifestyle-Inflation seid? Also erstes Signal ist natürlich, dass die Sparrate stagniert. Also dass ihr es nie schafft, etwas mehr zu sparen, auch mit der Gehaltserhöhung. Das können auch immer erstmal nur 5, 10, 20 Euro sein. Aber wenn ihr es schafft, es zu erhöhen, dann sage ich, okay, dann gebt ihr nicht alles irgendwie nur für Lifestyle aus, was an Erhöhung reinkommt, sondern passt auch entsprechend für euer Zukunfts-Ich so ein bisschen an. Wenn deine Sparrate über das Jahr konstant immer bleibt, wie gesagt, und das Gehalt um 30% steigt, dann wisst ihr selber. Also dann könnt ihr euch selber auch so ein bisschen hinterfragen.
Ja.
Ich glaube, das zählt nicht bei solchen Sprüngen wie Studium zu erste Arbeit. Da macht man schon größere Anpassungen.
Mhm.
Aber sonst im Verlaufe der Zeit, wenn ihr dann schon mal eine schöne Wohnung habt, eigentlich recht zufrieden seid und so, beobachtet euch mal.
Ja.
Genau. Dann das zweite Klassiker. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist was ich in der Beratung mega oft höre. Ich weiß gar nicht, wo mein Geld hingeht. Es geht einfach so weg. So es ist dann weg. Ich habe da einfach nichts. Wenn du das sagst und du hast irgendwie jeden Monat so kurz auf Null oder im Minus sogar oder so, dann würde ich mir auf jeden Fall auch Gedanken machen, weil dann ist man wahrscheinlich von so einer Lifestyle-Inflation betroffen, hat nie ein Haushaltsbuch, eine Struktur für sich gemacht. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Dann, wenn die Fixkosten mit dem Einkommen immer wachsen, also je mehr ich verdiene, desto mehr steigen auch die ganze Zeit meine Fixkostenblöcke. Fixkosten sind zum Beispiel eben Miete, Internet, Auto, alles, was man fix irgendwie bezahlt jeden Monat, Essen, Trinken. Und wenn das halt hochgeht die ganze Zeit mit dem Gehalt, dann könnt ihr euch auch vorstellen, dass ihr vielleicht da betroffen von seid. Dann als 4. Punkt, dass sich kleinere Ausgaben häufen, finde ich auch spannend, dass man irgendwie 2 bis 3 Mal die Woche eher sich was liefern lässt, statt zu kochen. Also in sowas reinkommt, in so Bequemlichkeit, wöchentliche Amazon-Bestellungen, ganz viel regelmäßig auswärts Kaffee trinken und ganz viel auswärts auch machen und unternehmen. Das ist so ein bisschen normalisiert in unserer Gesellschaft. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das wirklich super teuer, wenn man da jeden Tag immer die ganze Zeit auswärts Sachen macht, dann bin ich mir relativ sicher, dass man auch so ein bisschen in diesem Lifestyle-Trap drin ist.
Ja, ich glaube auch.
Und wichtiger Punkt, wenn man keinen Puffer hat für Krisen, also wenn man keine Notgroschen angespart hat, wenn man nicht schafft, den aufzustocken, obwohl man mehr verdient oder da wirklich mal richtig was anzusparen, dann auch Warnglocken und Warnsignale hier oben, weil das sollte schon auf jeden Fall gegeben sein, dass man ja unerwartete Zahlungen wie Spülmaschine geht kaputt etc. nicht über irgendwelche Ratenkredite finanziert, sondern einfach direkt bezahlen kann. Was würdest du sagen, im Selbstcheck triffst du dich irgendwie bei den Punkten wieder?
Ja, doch, schon manche. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil ich noch Studentin bin. Okay. Also jetzt auch viele, so zum Beispiel, dass ich jetzt, dass ich nicht weiß, wo das Geld hin ist. Ich weiß leider, wo das Geld hin ist. Bloß die Kosten lassen sich nicht vermeiden. Ja. Das ist so die traurige Wahrheit. Oder halt, ja, kleine Ausgaben muss ich halt sagen, so Coffees. Also, weil als Student jede Woche essen gehen, ich glaube, das wäre krass, wenn man es sich leisten könnte. Aber halt diese, jetzt vor allem in Phasen, wo halt jeder irgendwie keine Zeit hat, dass man sich kurz auf einen Kaffee trifft und dass man es mal nicht zu Hause macht, sondern irgendwo draußen ist, weil jeder wohnt schon so eng in der WG und jeder,
ich kann's verstehen,
dann will man halt draußen und das sind dann so, und was auch wirklich auch dieses Spaßgetränk, was ich das Thema vorhin hatte, es ist so übernormalisiert. Man geht spazieren, es muss ein Spaßgetränk dabei sein. Ja. Ob es jetzt von der Tankstelle ist, weil alles schon zu ist. Das ist so, Gott sei Dank, sehr glücklich. Das ist, ob es jetzt eine Tankstelle ist oder ob es jetzt beim Aldi ist.
Ja.
Es macht für die dann keinen Unterschied. Es ist ein Spaßgetränk. Okay. Das finde ich auch. Also ich glaube, damit kann ich mich nie
anfangen. Zählt auch so Spaßgetränk, wenn man sich das zu Hause macht und mitnimmt?
Nee.
Oder? Okay, also
das ist dann holt. Das ist mehr so Red Bull, irgendwas in der Dose oder so. Diese, weiß nicht, so was halt.
Ja, also ich muss sagen, du hast jetzt gerade einen guten Punkt gemacht. Nicht alle Punkte treffen natürlich auf dich zu.
Ja.
Und wichtig für euch ist auch, ich würde sagen, wenn so mindestens 3 Punkte erfüllt sind, wenn 1, 2 Punkte erfüllt sind, das ist normal und gehört zum Leben dazu. Und man soll sich ja auch nicht die ganze Zeit alles verbieten. Aber wenn ihr mehr als 3 Punkte habt, wo ihr sagt, oh, das ist schon, das bin ich, oder? Ja, dann würde ich sagen, okay, dann schaut euch dieses Thema auf jeden Fall nochmal ehrlich an. Ich kann auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe diese Diskussion und Themen sehr viel mit meinem Mann. Ja, also ohne jetzt irgendwie jemanden zu nahe zu treten oder so, überhaupt nicht. Wir diskutieren halt viel darüber, weil ich bin halt durch meinen Job und alles, was ich mache, sehr aware darüber und weiß halt, okay, dass das schon immer in die Richtung geht von Lifestyle-Inflation. Und er ist halt so, ja, aber jetzt habe ich es doch geschafft, jetzt verdiene ich doch endlich mal so viel Geld, jetzt will ich mir auch was gönnen, jetzt gehen wir essen, jetzt will ich das machen oder jetzt will ich das machen. Und dann kippt es manchmal so ein bisschen, weil er immer in diesem Belohnungsmodus dann ist. Und dann sag ich halt oft irgendwie mal so, hey, denkst du, es ist jetzt wirklich notwendig, dass wir jetzt wieder essen gehen oder sollen wir nicht einfach irgendwas zu Hause kochen oder so? Oder genau, was ich meinte, eben mit diesem Auto hatten wir auch eine ganz große Diskussion. Ich habe mich schlussendlich durchgesetzt, natürlich mit irgendwie vernünftigen Argumenten, aber wenn man jetzt halt wieder geupgradet hätte, das Auto, dann hätte man auch schon wieder nicht irgendwie mehr sparen können. Und wie gesagt, es soll nicht nur immer die ganze Zeit darum gehen, mehr Geld zu sparen, sondern auch mit dem zufrieden zu sein, was man hat und wirklich zu reflektieren, was möchte man wirklich und nicht eben in diese 3 Psychologie-Sachen wiederzufallen und zu sagen, ja, aber ich belohne mich. Andere haben das auch, die auf meinem Level unterwegs sind.
Ja. Allgemein das ganze Belohnen ist ein bisschen zu übernormalisiert.
Das stimmt,
Naja. Aber jetzt, wo du gesagt hast, dass man nicht in die Falle tritt und das deshalb nicht machen sollte. Mhm. Wie kann ich denn aber unterscheiden, ob es jetzt wirklich was mit meiner Freude zu tun hat, also damit was Positives auslöst? Und wann ist es wirklich nur Status? Also wie erkenne ich das auch selber an mir?
Ja, schwierige Frage, sehr schwierige Frage. Ist natürlich sehr psychologische Frage. Wäre eigentlich auch mal interessant, einen Psychologen hier einzuladen. Mhm. Also ich würde sagen, um euch so ein paar Sachen mitzugeben. Status ist natürlich was extern Motiviertes. Wie werde ich wahrgenommen? Echte Werte sind was intern Motiviertes. Da ist es euch egal, wie ihr wahrgenommen werdet, sondern ihr fragt euch eher, was macht mich persönlich glücklich? Also das mal so als Startpunkt, als Frage. Und es gibt so einen 6-Monats-Test, den man so ein bisschen machen kann. Bei jeder Anschaffung sich zu fragen, wenn niemand außer mir das jemals sieht, will ich es dann trotzdem haben? Finde ich eine sehr gute Frage. Bei Kleidung würde ich das kaufen, wenn ich nie wieder ein Foto von mir posten würde oder jemand eins von mir machen würde. Krass, oder?
Krass.
Gute Frage.
Krass.
Und bei Reisen würde ich dahin, wenn ich es niemandem erzählen würde. Also würde ich dahin reisen, wenn ich es niemandem erzählen würde, weil man erzählt immer von seinen Reisen.
Ja.
Aber wenn man jetzt niemandem erzählen würde, würde man wirklich, weiß ich nicht, nach Südafrika fliegen jetzt oder würde man ein anderes Reiseziel bevorzugen, weil es einen glücklicher macht intern. Und das finde ich eigentlich ganz gut, diese Fragen zu stellen über 6 Monate hinweg und dann erst eine Entscheidung zu treffen, weil man dann eigentlich recht genau weiß, was es intern motiviert, was es vielleicht eher extern motiviert. Genau.
Genau.
Deshalb, ja, das wäre so meine Vorgehensweise.
Wie wäre so deine Erfahrung aus der Beratung?
Also, was kann ich sagen? Ich sehe halt immer wieder dies und jenes. Manche Menschen, die halt sehr statusorientiert sind, andere, die wiederum auf sich selber gucken und gar nicht so nach rechts und links, die vielleicht auch besondere Lebensmodelle haben, finde ich immer ganz spannend. Und ja, natürlich, diejenigen, die jetzt nicht nur von außen die Sachen irgendwie machen und einen gewissen Status haben, sind, glaube ich, die glücklicheren. Ich kann natürlich nicht in jeden reinschauen, aber ich sehe, was man halt für Interaktionen in der Beratung hat und welche Themen besprochen werden, welche Freiheiten vielleicht die eine Person hat und die andere Person nicht. Und auf der Basis würde ich jetzt mal so sagen, vorsichtig.
Ja, okay. Und konkret gesagt, was kann man tun, also wenn man davon betroffen ist?
Also ich würde auf jeden Fall anfangen mit einem Budgetsystem. Du kennst die Regel.
Ja, ja. Ganz klar. 50, 30, 20.
Ja. Also wenn ihr irgendwie anfangt mit Budgets und so, wenn ihr euer Nettogehalt habt, fangt einfach mal mit der einfachsten Regel an. 50-30-20-Regel, also 50% für eure Fixkosten, 30% für variable Kosten und 20% dann sparen. Und dann schafft ihr das auch immer, dass ihr in allen Bereichen das aufstockt, wenn ihr eine Gehaltserhöhung habt. Also es fällt nicht unten drunter, dass ihr Lifestyle ein bisschen anpasst, aber auch nicht quasi das Investieren und Co. Und dann der zweite Punkt, pay yourself first, dass man halt wirklich nicht am Monatsende einfach spart, was übrig bleibt, weil da bleibt nichts übrig, sondern am Monatsanfang spart. Und das geht mit dieser 50-30-20-Regel ja sehr gut, weil dann habt ihr immer die 20% ausgerechnet. Zum Beispiel bei 1.000 Euro Gehalt sind das 200 Euro und die investiert ihr immer. Punkt.
Ja.
Und da läuft der Sparplan und es ist dann weg, einfach das Geld. Man denkt nicht dran, es ist investiert. Genau, dann die 50%-Regel für Gehaltserhöhungen finde ich auch ganz spannend. Und zwar, wenn ihr eine Gehaltserhöhung habt, dass ihr sagt, 50% davon tut ihr in eure Sparrate und 50% dürft ihr dann einfach ausgeben. So, dass man es aufteilt so ein bisschen.
Nicht fair, ja.
Ja, finde ich auch. Ich glaube, das ist so ein bisschen abhängig von in welcher Lebensphase man ist. Wenn man Kinder hat oder so, dann ist vielleicht, braucht man auch gewisse Anschaffungen oder gerade schwanger ist oder sowas, die man dann machen muss, wo das nicht so 100% aufgeht. Aber wenn ihr zumindest diesen 20% Grundsatz auch hier wieder befolgt, seid ihr sehr gut unterwegs. Und dann, was ich auch cool finde, das ist was ich ganz viel mache. Bewusstes Downgrading in einzelnen Bereichen. Also, dass ihr nicht überall spart, sondern die Sachen, die euch besonders wichtig sind, dass ihr da Geld dafür ausgebt, bewusst auch Geld dafür ausgebt und Sachen, die euch vielleicht weniger wichtig sind, dann einfach weniger Geld dafür ausgibt oder bewusst auch dort dann einfach Geld spart und sagt, nö, dafür will ich jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Zum Beispiel Workout-Klamotten. Wenn einem das so ultra wichtig ist und man so eine Sportmaus ist und das so toll findet und selber sich daran freut, dann go for it. Und dann aber vielleicht in einem anderen Bereich dann sagt, okay, dann brauche ich nicht, weiß ich nicht, bei den anderen Sachen, die ich trage, Designer-Klamotten oder Designermöbel oder was weiß ich was.
Guter Gedanke. Würdest du sagen, diese ganzen Regeln oder das ganze Thema beziehungsweise sollte man an die Kinder weitergeben?
Dass man keine Lifestyle-Inflation macht oder?
Bevorzugsweise, ja, genau.
Ja. Also ja, auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, Geld auch mit dem Thema irgendwie darüber zu sprechen mit seinen Kindern in der Erziehung, dass man sagt halt, Geld ist ein Werkzeug, aber nicht deine Identität. Ja, also Statussymbole etablieren sich dann nicht die ganze Zeit, sondern über Zeit, wenn man was machen möchte, wenn einem das persönlich wichtig ist, dass man Sparen auch als Gewohnheit einführt und nicht sagt, oh, das ist nur was Negatives. Weil wenn man das natürlich framet bei den Kindern, kann man sich ja vorstellen, wenn man sagt, nein, nein, wir müssen sparen. Ich mag es auch nicht gerne, aber wir müssen. Ja. Dann wird sich das auch nicht positiv bei Kindern, glaube ich, einprägen. Ja, sondern dann werden die Kinder, wenn die älter sind, dann auch so, oh, nee, ich habe jetzt genug Geld. Ich musste immer sparen, als ich klein war. Und das habe ich jetzt keinen Bock mehr, das zu machen. Also, dass man da so ein bisschen guckt. Und natürlich so diese ganze Social-Media-Bildung. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Also da hat man als Elternteil schon viel dazu beizutragen. Also, dass man kritisches Denken vermittelt bei Werbung, aber auch bei den ganzen Influencern, denen auch erklärt, dass das auch Werbung ist, weil sie verdienen ihr Geld dadurch, dass man sie die ganze Zeit anschaut und folgt, interagiert etc. Ja. Genau, also was, glaube ich, gut ist, ist auch, wenn man für die Kinder spart, positiv spart, einen ETF-Sparplan einrichtet, die da auch ranführt und sagt, schau mal, wie das wächst und das positiv verknüpft, dann, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Kinder auch nicht später nur die ganze Zeit in Lifestyle-Inflation kommen, sondern auch was vorsorgen, zurücklegen und da die Wichtigkeit auch dahinter verstehen.
Was wäre so deine Kernaussage für heute? Was wäre, was du mitgeben würdest?
Also ich will gerne mitgeben, dass die Lifestyle-Inflation was Natürliches ist. Das ist okay, wenn das gemacht wird, auch in manchen Bereichen absolut legitim, auch phasenweise, je nach Lebensstil. Wenn ich gerade Student bin und dann das erste Mal Geld verdiene, ganz normale Sache. Ja, also dass ich da Upgrades mache und auch später, dass ich regelmäßige Upgrades habe. Natürlicher Mechanismus ist auch kein Feind, aber man muss eben diesen natürlichen Mechanismus auch so ein bisschen regulieren und nicht ins Unendliche gehen, sondern auch da maßvoll unterwegs zu sein, nicht alles abzugraden, sondern auch eben abzugraden in der Sparrate dann, wenn man an diese Budgetverteilung denkt, 50, 30, 20, dass man das dann alles prozentuell aufstocken kann mit mehr Gehalt und nicht nur die Fixkosten aufstockt mit dem Gehalt und nicht nur die variablen Kosten aufstockt, sondern idealerweise in allen Bereichen guckt, was für ein Upgrade kann ich machen und kann ich dann mehr Geld sparen oder nicht. Es ist auf jeden Fall ein Thema Social Media. Ja, ja. Das können wir, glaube ich, zusammenfassend sagen. Der Vergleich, dieses Belohnen sind Killer dafür, dass man mehr Geld ausgibt, wo man es vielleicht gar nicht wollte. Ja. Und ich hoffe, dass ihr auch heute mitnehmt, dass man halt unterscheidet zwischen intern motiviert, also ich möchte das wirklich als Upgrade, und extern motiviert. Denkt an diese, drei Fragen waren es so, würde ich mir die Sache kaufen, wenn es nie wieder ein Foto von mir gemacht werden würde? Oder wenn ich nie von meiner Reise erzählen würde irgendjemandem, würde ich dann da hinreisen? Und ich glaube, das gibt schon ganz gute Leitfragen dafür, ob man wirklich was intern Motiviertes tut oder was extern Motiviertes, wo man einfach Geld raushaut, wo man dann vielleicht mit 80, 90 sich denkt, hätte ich lieber für mein Alter das Geld investiert, weil es jetzt niemanden interessiert oder man dann vielleicht nicht ausreichend hat, um seine Basic Needs zu stillen. Genau. Das wäre, glaube ich, so meine Kernaussage. Was nimmst du denn mit für heute?
Auf jeden Fall Instagram. Mhm. Also ganz, ganz wichtig, dass alles auch, so vieles auch mit Kooperation gemacht werden und dass eigentlich sich niemand leisten kann, dieses ganze Gereise. Und ganz, ganz wichtig, 50, 30, 20. Ja. Also das müssen wir immer, immer, immer mitnehmen.
Sie tätowieren.
Ja, hier die 50, Zahlen.
Wäre witzig auf jeden Fall, wenn man das machen würde. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen.
Ja, man könnte es immer klären dann.
Ja, also auf jeden Fall, genau. Ich hoffe, ihr nehmt einiges mit aus dieser Podcast-Folge, aus diesem Gespräch. Es war einfach mal wieder ein bisschen ein entspannteres Gespräch, dass man ein paar Impulse und Inspirationen mitnimmt. Auch insbesondere jetzt in der Sommerphase. Die Folge kommt ja im August raus, wo man vielleicht gerade im Urlaub ist, mal sein Handy zur Seite zu legen und sich nicht permanent mit anderen zu vergleichen, sondern vielleicht mal ein Finanzbuch in die Hand zu nehmen. Uns natürlich zu folgen, weil wir dort viele Inhalte zu finanzieller Bildung natürlich irgendwie tagtäglich spielen und man da wirklich Inspiration mitnimmt, ohne einen direkten Vergleich immer zu haben. Und dass ihr vielleicht sagt, hey, wenn ich im September wieder zurück bin aus dem Urlaub, dann kümmere ich mich mal um meine Finanzen, um die 20%, wie ich die investieren kann, wie ich da irgendwie gut umgehen kann, dass ich auch so im Gesamten ein besseres Gefühl für mich und mein Geld bekomme, wofür wir ja jeden Tag sehr viel arbeiten gehen. Ja, wir tauschen ja sehr viel Zeit gegen das Thema Geld. Ja. Deshalb freue ich mich, dass Mia heute auch mit dabei war und wünsche euch noch einen wunderschönen Sommer. Wir sehen und hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst bitte bei Apple Podcast und bei Spotify eure 5-Sterne-Bewertung da. Ja. Motiviert uns immer, jede Woche neuen frischen Content zu erstellen. Und gebt uns einen Thumbs up, wenn ihr die Folge angeschaut habt über YouTube. Da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Und wenn ihr Podcast-Vorschläge habt und sagt, hey, wir würden uns mal eine Folge hierzu wünschen, dann schreibt super gerne.
Ja,
wir nehmen das immer auf, alles von euch. Es schreiben auch einige immer, da freue ich mich sehr, sehr drüber. Deshalb genau, einfach im Instagram oder support@finanzen.de schreiben. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen und hören uns in der nächsten Woche.
Ciao.